Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Was haben wir in unserer November-Ausgabe für Sie im Programm? Wir stellen vor das aktuelle Hörspiel des Monats, Des Teufels langer Atem von Robert Weber. Wir blicken voraus. Was bringt der November an neuen Hörspielinszenierungen? Unser Gastkritiker Stefan Amtzoll hat die Premieren des Monats gesichtet. Außerdem Neuland, so heißt die sechsteilige Feature-Serie, die ab dem 20. November im Deutschlandfunk ausgestrahlt wird. Wir sprechen mit den Machern. Wir besuchen außerdem das begehbare Radioarchiv Radiophonic Spaces. So nämlich heißt eine Ausstellung, die in diesen Tagen in Basel und Berlin anläuft. Und die Welt als Klang. Wir hören zu beim Label Grün Recorder, einem Label für Field Recording, Soundscapes und Soundart. Die Deutsche Akademie für Darstellende Künste hat das Hörspiel des Monats ausgewählt. Des Teufels langer Atem, ein vierteiliges Hörspiel von Robert Weber. Robert Weber, so begründet die Jury ihre Wahl, habe sich, Zitat, zu einem Meister von Krimi-Folgen entwickelt, in denen sich Realität und Fiktion durchdringen. In Des Teufels langer Atem vermischen sich zudem Krimi- und Horrorgenre, Realität und Popkultur auf schier unheimliche Weise. Des Teufels langer Atem wurde von Annette Kurt inszeniert. Michael Langer stellt Ihnen die Regisseurin und ihre ausgezeichnete Arbeit vor.
Ich sage Ihnen, Starling, ich bin froh, dass der Fall heute endgültig abgeschlossen wird. Sie nicht auch?
Sie wissen, ich war nie hundertprozentig davon überzeugt, dass Nash der Täter war.
Also wenn man ein gutes Manuskript hat und eine gute Vorlage hat, das macht natürlich Spaß.
Annette Kurt lässt sich kein E für ein U vormachen. Ihre Arbeiten der letzten 30 Jahre zeichnen sich durch große Vielfalt aus. Die renommierte und mehrfach preisgekrönte Regisseurin hat Hörspiele von Tancred Dorst, Wilhelm Genazzino und Margit Schreiner inszeniert. Darüber hinaus ihre Könnerschaft mit Stücken von Tennessee Williams und Werner Schwab erwiesen. Aber auch Genreklassiker wie Robert Louis Stevensons Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat sie im Radio lebendig werden lassen. Womit wir bei diesem aktuellen Horror-Krimi-Kolportage-Hörspiel wären. Des Teufels, langer Atem.
Was?
Mr. Nash?
Ja, was gibt's, Janet?
Gordon Gekko ist in der Leitung. Soll ich durchstellen?
Gordon? Ah ja, ich vergaß. Einen Moment noch, Janet. Es tut mir leid, Mr. Cipher, aber Sie sehen ja...
Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, ich weiß. Das macht nichts. Ich kann warten. Ich habe einen langen Atem. Einen sehr langen, wenn nötig.
Ja, ich sag mal, das war eine sehr eine Aufnahme, die ich in Berlin gemacht habe, beim Jonas Bergler im Studio, ein Toningenieur, den ich sehr lange kenne, und geschrieben hat es Robert Weber, mit dem ich auch viele Arbeiten schon mich verbinden mit ihm. Ich habe schon einen Dreiteiler vor ein paar Jahren realisiert, den er geschrieben hat, und jetzt war das dieser Vierteile eine halbe Stunde in Berlin mit ziemlich großem Cast, vielen Schauspielern, denen es allen riesen Spaß gemacht hat. Ich habe gemixt mit Theaterschauspielern und Synchronleuten. Es sind ja viele Rückgriffe bei Robert Weber auf Filmsequenzen. Und ich mag das gerne mit Schauspielern, die so auf so ein Tempo zu kriegen. Also man dreht sich dann, hat so eine Energie. Und man kann bei einem Actionstück, da passiert einfach Tempo und so ein Drive, und das mag ich einfach gerne.
Ich hoffe, Sie haben eine gute Nachricht, Agent Starling.
Wir haben eine Spur.
Na, endlich.
Ja, ich denke auch, dass ich mir hauptsächlich auch mit Schauspielern arbeite, die auch von ihrer Seite her das sehr gerne machen. Solche Action-Sachen machen. Und das ist ja auch im Studio so, dass wir dann später, wenn wir die Collage machen mit Musik und Geräusch, dass auch da natürlich eine ganze Menge noch zu machen ist später. Wir müssen ja sehr viele Sachen dann noch dazu tun, in was Geräusche angeht. Das machten wir alle selber. Also ich habe das mit dem Jonas Bergler, den ich sehr lange kenne, als Toningenieur gearbeitet und haben alle Geräusche, machen wir, die meisten Geräusche machen wir dann auch selber im Studio. Also vom Whiskyglas bis zum Rennen durch die Flure oder ansonsten alles Mögliche. Das machen wir dann hauptsächlich auch selber noch. Das kommt nun nicht immer von einer CD oder aus dem Geräuscharchiv. Viele Sachen müssen einfach hergestellt werden und das macht Laune.
Rocky, jetzt sei ein braves Hündchen. Was soll denn das FBI von dir denken?
Ja, das passt sich natürlich besser an und viele denken ja immer, ach, das wird ganz einfach. Aus einem Geräuscharchiv nimmt man dann ein Geräusch, das passt sich dann an. Aber in der Praxis sieht das halt dann doch ganz anders aus. Also es ist so, dass man, ich sag mal, besser schnell mal ins Studio geht, das Geräusch schnell aufnimmt und der Toningenieur kann es dann auch in dem Raum, in dem es aufgenommen ist, besser bearbeiten und das passt dann einfach besser, er kann es besser passend machen. Ich kann mal ein kleines Beispiel geben, zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, also einen Hund, der in einem Stück, im Übrigen hat in, ich weiß nicht, ob jetzt die Hörer die Folge hören, in der auch ein kleiner Hund vorkommt, den hat die Schauspielerin, die Kathleen Gavlich, auch selbst gemacht, weil ich gesagt habe, sie, Kathleen, du kannst eigentlich auch einen Hund gut machen. Und sie hat den auch gleich für uns mitgegeben. Also der kleine Hund ist auch Kathleen Gavlich, der da mitspielt. Und das passt einfach wunderbar. Wenn man sonst was im Archiv findet, man findet dann einen Schäferhund, der ist vielleicht drinnen oder draußen oder in Entfernung aufgenommen. Bis das alles passend gemacht wird, ist es eigentlich mehr Arbeit, als wenn man sich selbst hinsetzt und die Geräusche einfach selber herstellt.
Was soll das heißen, einfach ignorieren? Der Mann droht damit, mich umzubringen, falls ich nicht bezahle.
Nun beruhigen Sie sich doch, Mrs. Paltrow.
Miss, ich bin so gut wie geschieden.
Miss Paltrow, ich versichere Ihnen, das ist nichts weiter als ein dreister Betrugsversuch, wenn auch ein ziemlich geschmackloser. Wir werden der Sache natürlich trotzdem nachgehen.
Ganz bestimmt, nachdem man mich aus dem Hudson gefischt hat. Rocky, steht jetzt. Normalerweise ist er nicht so, aber das alles hat ihn furchtbar aufgeregt.
Ja, damit arbeitet man natürlich gerade auch, das ist ja so gewollt, weil ich zum Beispiel Rainer Schöne und Kathleen Gavlich, die auch in allen vier Teilen vorkommen, das sind Synchronsprecher, da machen sich sofort bei dem Hörer Bilder auf, also das wird sofort filmisch. Also das ist jetzt, wenn man dieses Hörspiel sich anhört, es ist sehr unterhaltsam. Also es ist alles ja auch so gewollt. Es ist jetzt, es soll unterhalten, es soll Assoziationen freimachen, es soll auch an Dinge erinnern, die man schon mal gesehen hat, an die man sich auch als Hörer gerne erinnert. Und das haben auch viele Leute, glaube ich, die dieses Hörspiel hören, die sind da eigentlich auch drin in dem Metier, die kennen das. Also sie haben diese bekannten Stimmen und sind sofort in der Geschichte drin. Man nimmt die sofort mit, man muss da gar nicht lange vorstellen, auch wenn die andere Personen zum Teil sind jetzt. Aber es ist so, die Stimme kenne ich und die nimmt mich sofort mit.
Was bisher geschah?
Wollen Sie damit sagen, dieser Cypher hat die Morde begangen, sie Nash in die Schuhe geschoben, sich dann als Priester ausgegeben, um den Mann auch noch beim Sterben zusehen zu können?
Genau das.
Ja, Musik ist einfach schön. Musik ist einfach wichtig. Ich meine, ohne Musik, gut, es gibt Texte, die bedürfen gar keiner Musik, die müssen einfach nackt dastehen. Aber im Prinzip ist Musik jeglicher Couleur. Ich finde das ganz, ganz, auch im Leben ist Musik wichtig. Mein Gott, jetzt habe ich bei diesem teufelslangen Atem, hab ich einfach, ich sag das mal, Konservenmusik benutzt. Also Musik, die schon da war, die also als praktisch als Gebrauchsmusik dazu, die ich dazu genommen habe. Relativ viel Musik, aber auch die eigentlich nur diesen Text noch unterstrichen haben und ihn nochmal in diese besondere Stimmung, Spannungsmusik und Actionmusik. Also das ist eigentlich vorgegeben durch den Text schon. Aber ich habe natürlich auch wahnsinnig gerne Live-Musik oder dass man was entwickelt oder auch Arbeit mit einem Komponisten. Das ist immer was ganz Besonderes. Das entwickelt man ja dann zusammen meist, dass man irgendwie sagt, welches Klima möchte man, wie wird das umgesetzt. Und das ist ja ein riesiger, wenn das ein Komponist daran beteiligt ist, dann am Hörspiel ist das immer ein Riesenanteil auch am Hörspiel. Aber Musik ist wichtig. Ich finde schon, das ist ja ähnlich vergleichbar beim Kino. Also Kino ohne Musik ist auch ein bisschen, ja, Musik ist halt so wichtig wie Sprache mindestens.
Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Michael Langer stellte das Hörspiel des Monats vor, Des Teufels langer Atem von Robert Weber. Im Gespräch mit der Regisseurin Annette Kurt, die das Stück für den WDR inszeniert hat. Hier bei uns im Deutschlandfunk ist das Hörspiel an diesem Samstag um 20.05 Uhr zu hören. Vom aktuellen Hörspiel des Monats kommen wir zu den bemerkenswerten Hörspielpremieren im November. Unser Gastkritiker ist Stefan Amtzoll.
Drei eben produzierte Hörspiele sollen in Rede stehen. Desperados oder Hitler geht ins Kino als erstes. Schon wieder ein Hitler, den hatten wir doch gerade, in Chemnitz und anderswo. Die Figur boomt. Sie boomte schon immer, denn der Nazi-Dreck verschwand nimmer. Nun betrachten wir an dieser Stelle Hörspiele, die es besonders lohnen, angehört zu werden. Solche, die einen kritischen Impuls haben und die Verhältnisse nicht bestätigen, wohl aber ihnen den Stempel aufdrücken. Das Hörspiel Desperados oder Hitler geht ins Kino gehört zu diesen Stücken. Sein Ausgangspunkt? Die Zeit vor 100 Jahren, als SPD-Führer, Regierungsbehörden und Militärs, unterstützt von Großindustrie und Hochfinanz, die Novemberrevolution strangulierten.
Wir gestatten uns, Ihnen beigeschlossen 50 Karten für die Pressevorführung unseres Films Desperados zur gefälligen Verwendung beizufügen. Dieser Film hat eine antispartakistische Tendenz. Wir hoffen, dass es in Ihrem Sinne liegt, zu einem regen Besuch zu dieser Filmvorführung beizutragen.
Ein Mann in den Kinoreihen, der den Stummfilm Desperados gesehen hat, mit Namen Hitler. Von daher entwickelten die Münchner Künstler Rudolf Herz und Julia Waren die Geschichte ihres Stücks. Anarchisten unterwandern die Arbeiterschaft, schreiben sie, rauben und entführen, schüren Aufstand. Und am Ende werden sie von Arbeitern erschlagen. So der Tenor des antibolschewistischen Propagandafilms 1919 in München gedreht. Als der Film in die Kinos kam, war seine makabre Vision schon Geschichte. Die Bayerische Räterepublik wurde blutig niedergeschlagen. Arbeiter und Arbeitslose erscheinen darin wie Schädlinge und Kriminelle. Ein Artilleriewerk ist der Ort, wo der Film gedreht wurde. Behörden, Militärs und die Filmfirma arbeiteten seinerzeit Hand in Hand. Nicht unerwähnt bleibt der Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. SPD-geführte Militärangehörige hatten sie umgebracht. Noske als der Sündenfall der Revolution, spricht es im Stück. Wenige Tage zuvor sei der Film in die Kinos gekommen. Vorzug des teils mit ungelenken Stimmen und chorischen Partien besetzte Stück in der Regie der Autoren. Es fügt dem Stummfilm nachträglich eine akustische Dimension hinzu. Maschinenmusik läuft mit, in Variationen. Die Ursendung von Desperados oder Hitler geht ins Kino ist am 9.11. im Programm von Bayern 2. Das zweite Hörspiel, etwas ausführlicher betrachtet, heißt Sorbas unter Sternen und stammt von Wolf Reiser. Es hebt so an.
Together.
Jeder wird nun das Bild vor Augen haben, dieses Weltkulturerbe in Schwarz-Weiß.
Let's go!
Das griechische Strandidyll. Zwei Männer im Anzug und, ja, mit schicken Krawatten bestückt. Die Arme um die Schultern gelegt. Tanzend, lachend, getragen von der hymnischen Tsirtaki-Musik des jungen Mikis Theodorakis. Gerade haben die beiden Männer buchstäblich alles in den Sand gesetzt.
Wer ist dieser Sorbas, der mit rauer Stimme den fremden Mann anspricht?
Nur hereinspaziert, Novize. Hast du eine Zigarette?
Ich bin nicht Raucher.
So genau wollte ich es gar nicht wissen, mein Junge. Aber ich sag dir eins, ich habe meine Lektion gelernt. Ein Fisch sollte im Meer und wir Menschen in der Sonne bleiben.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass nur derjenige einen Platz am Licht verdient, der lange genug gegen die Finsternis gekämpft hat. Wer sind Sie?
Raucher.
Vagabund, Suppenkoch, Bergmann, Musiker, Witwer, Schwarzhändler, Holzfäller und unehrenhaft entlassener Mönch. Yorgos Sorbas, mein Name.
Ja, das ist Yorgos Sorbas. Mann, lachend, maßlos in seinen Genüssen, hassend das Unrecht. Sorbas unter Sternen hat der RBB jetzt mit exzellenten Stimmen und O-Tönen produziert. Gewiss, da berührt sich manches mit dem legendären Film Alexis Sorbas von Michalis Kakoyannis. Unvergessen Anthony Quinn in der Hauptrolle. 1965 in Europa erstmals gezeigt, sprengte der Streifen alle Kassen. Zu sehen war mit Sorbas ein Energiebündel, ein Pulverfass an Leidenschaft. Sein Sirtaki-Tanz in qualmiger Umgebung faszinierte eine halbe Welt.
Los! Opa! Ella!
Gelaufen du, eh? You laugh!
Das Stück erzählt die wahre Begegnung zwischen dem Schriftsteller Nikos Kazantzakis und dem echten Sorbas, wie sie sich vor 100 Jahren am Kalogria-Strand von Stupa abgespielt hat. Wolf Reiser, gesprochen von Samuel Weiss, berichtet in Ich-Form zunächst von seinen Reisen in Griechenland. Der Film läuft dauernd in seinem Kopf ab. Aber das reicht ihm nicht. Er hätte ihn sich immer wieder angesehen und dabei die Figur des Sorbas bestaunt, jenen rauen Typ, der es so gut verstand, das Leben trotz allem zu lieben und dem Tod mit Anstand entgegenzusehen. Wolf Reiser ist objektiv dicht dran an seinem Gegenstand auf dem Peloponnes, wo seine beiden Helden einst ihren Abenteuern nachgingen, besitzt er ein Ferienhaus. Auch Originaltöne verwendet das Stück, Stimmen aus dem Umfeld der Familien beider Protagonisten, was die Geschichte authentischer macht. Den Sorbas spricht Vassilis Koukoulani. Mit seiner rüden, herzlichen, auch zärtlichen Stimme erschafft er eine wahrhafte Volksfigur.
Was ich noch fragen wollte, wenn du in Zukunft links ein Buch hast und rechts eine Frau, wofür entscheidest du dich?
Yorgos Sorbas hat allen Lug und Trug erlebt. Er hasst die Blutsauger und Pfaffen. Koukoulani redet vom Tod, von Freiheit, von so packenden wie trostlosen Begebnissen. Sebastian Blomberg als Nikos und er, unterschiedlichste Wesen, der eine Intellektueller, der andere ein Gewächs aus Erde und Himmel, erscheinen wie Zwillinge, bis die ersten Kollisionen sich melden und das Bergwerk, worin all ihre Ressourcen stecken, zu Bruch geht. Auch was geschieht, nachdem sich ihre Wege getrennt hatten, vermittelt die spannende Inszenierung von Nikolai von Koslowski. Kazantzakis litt an schlimmen Krankheiten, die ihm zeitweilig seine Sexualität raubten. Er lernt Eleni kennen. Christine König leiht ihr die Stimme. Es ist die einzige Frauenrolle im Stück. Sie bleiben bis zum Tode Sorbas 1957 ein unzertrennliches Paar. Sorbas indes lebt in Serbien. Die Freunde schreiben sich Briefe und senden Telegramme. Das Hörspiel versinnlicht Stellen daraus. Dann die Nachricht vom Tode des Sorbas. Der Vorgang wird laut, was er aufschrieb, zur Ehre seines Freundes, bevor es zu Ende ging, desgleichen die Beschreibung, wie er sich mit aller Kraft hochreckte und lachte und wie ein Pferd wieherte. Die Szenen, bevor er starb, durften dem Hörer lange im Gedächtnis bleiben.
Los! Opa! Ella!
Sorbas unter Sternen von Wolf Reiser, Ursendung im Kulturradio des RBB am 30. November. Das dritte und letzte Radiowerk, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt »Mit diesen Händen« und ist ein Autorenstück, das der Berliner Komponist, Autor und Regisseur Helmut Oehring für den SWR produziert hat. Das Stück ist eminent aktuell. Es handelt von keinem Geringeren als dem Schriftsteller Heinrich Böll, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr begangen wurde. Böll hielt die Freiheit der Kunst höher als seine Romane. 1966 schrieb er, Was die Kunst braucht, einzig und allein, ist Material. Freiheit braucht sie nicht. Sie ist Freiheit. Es kann ihr einer die Freiheit nehmen, sich zu zeigen. Freiheit geben kann ihr keiner. Kein Staat, keine Stadt, keine Gesellschaft kann sich darauf einbilden, ihr das zu geben oder gegeben zu haben, was sie von Natur aus ist. Frei. Diese markanten Sätze bilden das Gerüst der Sprachklangproduktion aus Stimmen, Kinderstimmen, diversen O-Tönen, Bölz, Atemgeräuschen, Fermaten, Schaltstößen, Stiefelschritten und den Hörraum ausschreitenden Partien des Ensembles Musikfabrik. Helmut Oehring, als Komponist auf internationalen Festivals zu Hause, gehört zu den sozial engagierten Autoren. Aus einer taubstummen Familie stammend, sind seine Ohren von Kind an hochsensibilisiert, was sich auch in diesem Stück eindrucksvoll niederschlägt. Die Komposition ist eine der Brechungen und des Singens. Flüsterpartien gehen in subtilen Lagen durch das Werk. Verletzte, sehnsüchtige, das Bestehende anklagende Stimmen fallen ein. Die Zeit ist auch den Fugen, die Böll erlebte. Wie können da Worte, Klänge, Musik unversehrt bleiben? Das poetisierte, durch Klangsphären wandelnde Subjekt, der aufgeklärten Vernunft gehorchend, meldet sich und gerät zwangsläufig in das Malmen der Mühlen. Das ist die Metapher der Komposition. Ziemlich am Anfang schon, eine Stimme ruft den Engel der Geschichte an. Jenes gespaltene, flügellose Geschöpf, das Walter Benjamin der Menschheit an die Stirn zu heften suchte. Vergeblich. Böll war Soldat im Zweiten Weltkrieg, ein einziger Horror. Das Kasernenleben ist ihm unerträglich. Eine Mädchenstimme zitiert aus Briefen von der Ostfront. Visionen nehmen in Verbindung mit der Prometheus-Geschichte härteste Klangformen an. Helmut Oehring produzierte ein Hörwerk voller Poesie und Schmutz, voller Hoffnung und Grauen. Bölls schreckliches Soldatenschicksal, von ihm selbst literarisch dokumentiert, ist besonders ausgestellt. Vokalisen begleiten es, Feuersprüche der Nazis. Das Engelsmotiv kehrt hier wieder. Heinrich Böll attackierte die ihn umgebenden, mit Nazidreck und Wiederbewaffnung befleckten Verhältnisse. Seine Tonfälle, weit in die heutige Wirklichkeit weisend, dürfen nicht verstummen. Dies der Mahnruf der glänzend produzierten Arbeit. Der SWR sendet mit diesen Händen am 22. November.
Stefan Amtzoll stellte aktuelle Hörspielproduktionen vor, die im November Premiere haben.
Generalsekretär. Wenige Tage vor dem 39. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen Republik erlaube ich mir Ihnen in Einlösung unserer Verpflichtung zur Leipziger Frühjahrsmesse 1988 die ersten funktionsfähigen Muster des 1-Megabit-Schaltkreises mit einem Zeitvorsprung von einem Jahr zu übergeben. Mit dem erreichten Anschluss an die internationale Spitze. Auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik vollziehen wir einen entscheidenden Schritt zu einer neuen Qualität des wissenschaftlichen Wachstums, die von der Schlüsseltechnologie, vor allem der Höchstintegration der Mikroelektronik bestimmt wird.
Ein historischer O-Ton aus dem September 1988. Stolze Ingenieure präsentieren Erich Honecker ein Jahr vor der Zeit ein funktionstüchtiges Muster des 1-Megabit-Chips. Und damit sind wir mittendrin in einem Projekt der Feature-Redaktion des Deutschlandfunk. Hier wird in diesen Tagen die sechsteilige Feature-Serie Neuland produziert, über die wir sprechen wollen. Wir, das sind vor allem die Autorin Dörte Fiedler und Wolfgang Schiller, der verantwortliche Redakteur. Die Serie erzählt eine deutsch-deutsche Geschichte, Dörte Fiedler. Worum geht's genau? Lässt sich der komplexe Stoff in ein paar Sätzen skizzieren?
Nee, okay, aber ich versuch's natürlich trotzdem mal. Also es ist eine dreistrangige Geschichte, die sich mit den letzten Jahren der DDR beschäftigt. Und weil wir jetzt ja auch am Anfang diesen Ton gehört haben, es geht natürlich um den Kosmos Mikroelektronik in der DDR anhand von dem Forschungsinstitut in Dresden. Und wir erzählen praktisch einen Teil Industrie- und Sozialgeschichte anhand einer bestimmten Entwicklung, die dort in den letzten Jahren gemacht wurde. Und daran anknüpfen sich zwei weitere Stränge, die mit der Mikroelektronik direkt verkoppelt sind. Das ist einmal die Umweltbewegung in Dresden, die sich in diesen letzten Jahren der DDR formiert und gegen ein Werk richtet, was von der Mikroelektronik gebaut werden soll. Und zwar auf dem Gelände des Bergbaus, einem ehemaligen Bergbaugeländes von der Willi Agatz, so heißt dieser Betrieb. Da kommt also auch noch ein Stück Bergbaugeschichte oder abzuwickelnde Bergbaugeschichte hinzu. Da kommen also so drei verschiedene Arten von Protagonisten auch zusammen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und deswegen ein großes Panorama auch abbilden von, sagen wir mal, DDR-Personage. Ich weiß nicht, wie man es gut sagen soll.
Biografien.
Genau, sehr, sehr unterschiedliche Biografien, die, jetzt ist mir der Faden verloren gegangen. Kannst du vielleicht nochmal aufgreifen, Wolfgang?
Wolfgang Schiller, Sie haben sich als Redakteur entschieden, diesen Stoff zu entwickeln als Serie. Wir haben ja schon gehört, es ist außergewöhnlich komplex. Es ist politische Geschichte, die verhandelt wird, Technikgeschichte, eigentlich auch deutsche Identitätsgeschichte. Was glauben Sie, warum steckt genau in diesem historischen Kapitel das Zeug für eine spannende Serie?
Es gab ja im vergangenen Jahr eine Debatte, ob in der bisherigen Geschichtsschreibung oder in der Art und Weise, wie die DDR dargestellt wird in den Medien, ob das eine Art und Weise ist, dass sich da die Ostdeutschen tatsächlich selbst drin wiederfinden oder ob das eine Geschichtsschreibung ist, mit der sehr viele Menschen vielleicht nicht so viel anfangen können. Also eine Geschichtsschreibung, in der die DDR entweder immer als der große Unrechtsstaat dargestellt wird und auf der anderen Seite die DDR so als der Staat in Anführungszeichen, als eine Spielzeugrepublik, in der einfach nur Dinge entstanden sind, die man nicht so ganz ernst nehmen muss. Und demgegenüber gab es im vergangenen Jahr eine Debatte darüber, ob man die DDR nicht anders neu nochmal erzählen muss, jetzt so 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Es gab damals die Geschichte von einem Isolatorenwerk, auch schon häufiger erzählt, ein konkurrenzfähiges Unternehmen auf dem Weltmarkt präsent, was dann in den 90er Jahren im Zuge der ganzen Treuhandskandale abgewickelt wurde. Nur ist das ein Beispiel und die Schicksale von Menschen, die dann nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Und ich habe mir damals gedacht, ich würde gerne eine solche Geschichte erzählen, die mehr aus dem Alltag und aus dem Wirtschaftsleben der Menschen erzählt und die den Alltag der DDR vielleicht erfahrbarer macht, als es ja sonst immer der Fall ist. Und habe dann Dörte Fiedler, die, das kann man ja verraten, aus Ostdeutschland kommt, gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir zusammen einen solchen Stoff zu entwickeln. Und wir sind dann eben auf diesen Stoff der Mikroelektronik und dieses 1-Megabit-Chips gekommen und haben festgestellt, das ist ein ganz interessanter Mikrokosmos, anhand dessen man sehr viele interessante Konfliktfelder, aber eben auch Alltagsdinge der DDR gut darstellen kann.
Dörte Fiedler, der Kollege Wolfgang Schiller hat es gerade verraten. Sie stammen aus Ostdeutschland. Sie waren, glaube ich, 1989, als die Mauer fiel, 10 Jahre alt, also noch ein Kind. Jetzt haben Sie sich vermutlich monatelang mit diesem Stoff beschäftigt. Hat die Recherche und Arbeit an dieser Feature-Serie Neuland Ihr Bild der DDR verändert?
Bestimmt, wobei ich jetzt noch nicht ganz genau sagen könnte, in welcher Weise, weil ich glaube, das ist relativ komplex. Ich bin eben diese sogenannte dritte Generation Ost und auch wenn ich mit diesem Begriff nicht so viel anfangen konnte am Anfang, finde ich den doch jetzt relativ interessant, weil ich merke, dass eben in meiner Generation irgendwie eine Art Gesprächsbedarf besteht oder so eine Art ein Austauschbedarf besteht. Ich bin sehr, sehr unterschiedlichen Leuten begegnet und sehr vielen und ich habe mir sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich habe sehr lange Interviews geführt und habe dadurch einen Facettenreichtum kennengelernt, der mir vorher so nicht zugänglich war, weil natürlich über meine eigene Biografie ist mir das bekannt, was meine Eltern und deren Freunde betrifft und noch ein bisschen darüber hinaus. Und dieser Kosmos jetzt, dieser technische Kosmos auch, also dieser Techniker-Kosmos der Mikroelektroniker, ist schon was sehr Spezielles. Es ist ein sehr spezielles Gelände. Und demgegenüber die Leute aus der Umweltbewegung ist wieder ein sehr spezielles Gelände. Und für mich ist es eigentlich tatsächlich eine riesige Geschichtslektion, die ich da jetzt erfahren habe. Sehr emotional irgendwie auch. Also eben nicht anhand von Quelltexten, Sekundärtexten, sondern wirklich so anhand von Begegnungen innerhalb langer Interviews. Also sehr, sehr wertvoll ist das Ganze für mich als Prozess.
Ganz herzlichen Dank, Dörte Fiedler und Wolfgang Schiller. Wir haben gesprochen über die sechsteilige Feature-Serie Neuland, die ab dem 20. November im Deutschlandfunk ausgestrahlt wird und ab da auch zum Download verfügbar ist. Seit 2015 betreiben die Bauhaus-Universität Weimar und die Universität Basel ein gemeinsames Forschungsprojekt. Es heißt Radiophonic Cultures und hat sich der wissenschaftlichen Erforschung von Radiokunst und Radiokunstarchiven verschrieben. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung lassen sich jetzt in einem ungewöhnlichen Ausstellungsprojekt besichtigen. Radiophonic Spaces, so nennt sich das begehbare Radioarchiv, das in diesen Tagen in Basel und Berlin zu erleben ist. Paul Paulun hat sich im Haus der Kulturen der Welt in Berlin umgehört.
Cadillac, 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 Buick, 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 Chrysler.
Pontiac, 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 Pontiac.
Radiokunst ist den Menschen nicht bekannt. Auch in bildenden Kunstinstitutionen, die wissen noch nicht, was das ist. Also diese Schätze, die es da wirklich gibt und die in diesen Archiven schlummern, müssen wieder in die Öffentlichkeit.
War! Germany invades Poland! Stock rates rising again!
Stock rates are rising again!
Mercedes-Benz! Mercedes-Benz! Mercedes-Benz!
Orke Hoddles Werk Spirit of Ecstasy von 1967 ist ein solcher Schatz. In seiner Rennwagenoper beschreibt der schwedische Klangkünstler das 20. Jahrhundert anhand von großen Automarken. Seit das Medium Radio vor knapp 100 Jahren mit dem Senden begann, sind unzählige solcher Perlen entstanden. Die wichtigsten davon vermittelt Nathalie Singer Studierenden an der Bauhaus-Universität in Weimar. Die Professorin unterrichtet dort den Studiengang Experimentelles Radio.
Ganz ursprünglich war es wirklich, dass wir für die Lehre einfach die Sachen hörbar machen wollten, damit die Studenten nicht nur im luftleeren Raum agieren und Radiokunstgeschichte mitbekommen, sondern wirklich die Stücke auch hören können. Und da die ja relativ lang sind, eine Stunde oder 54:30, können wir sie nicht immer im Kurs zusammen hören.
Die erste Idee zu einem Archiv für Radiokunst entstand bereits vor knapp 10 Jahren. Zusammen mit der Universität in Arl und einigen Radiosendern entwickelte Singer damals das Projekt Sonosphere.
Daraus entstand das Interesse für die Wissenschaft und Forschung zu arbeiten und ich wurde Teil eines Forschungsprojektes, das heißt Radiophonic Culture. Das war jetzt 3 Jahre in Basel bei Ute Holl angesiedelt und Teil dieses Forschungsprojekt war es sozusagen, so eine Mindmap der Radiokunst zu erstellen und so eine Ausstellung draus zu machen und die Archive künstlerisch zu verwerten, die wir da in Weimar haben.
Die Mindmap thematisiert kulturelle und politische Zusammenhänge, die mit der Entstehung der Werke verbunden sind. In der Ausstellung lassen sich diese Informationen an Computerplätzen abrufen. Auch zu Giga Werthoffs Stück Radio Ear, Radio Pravda von 1925. Mit ihm wollte der russische Filmemacher die internationale Arbeiterschaft über das Hören verbinden.
Слушайте, слушайте, говорит Ленинград. РВ-3, РВ-3, волна 1000 метров.
Und es gibt die Studio-Konstellationen, die Technik, die die Stücke und die Ästhetik beeinflusst hat. Und die Frage, wie weit war der Techniker mitbeteiligt? Ja, was passiert da eigentlich in dieser Blackbox-Studio? Und deshalb wollten wir das mal zusammenbringen mit Bildern von Studios oder Filmen, die zeigen, wie man arbeitet an der Bandmaschine oder an den Plattenspielern, mit Texten, Zeitzeugenberichten.
Der englische Künstler Philip Jack untersucht seit den 80er Jahren, wie sich Plattenspieler als Instrument nutzen lassen. Seine Stücke entstehen in Verbindung mit Effektgeräten, durch die er Loops schickt. Der künstlerische Umgang mit Schallplatten ist eine von 13 Kategorien, anhand derer sich die Mindmap erkunden lässt. Ein anderer Themenstrang heißt Expanded Radio. In ihm geht es um das Übertragen von Hörräumen, so wie bei Bill Fontanas Ohrbrücke zwischen Köln und San Francisco von 1987. Dabei treffen Klänge der beiden Städte via Satellit auf einem Mischpult zusammen. Aktuelle Produktionen wie etwa GPS-basierte Hörspiele sind in der Abteilung Mobile Radio zu finden. Und ganz frühe Radiokunststücke aus der Zeit, als das Übertragen von körperlosen Stimmen noch neu war, kann man in der Rubrik Radio der Geister hören. Trotz dieser Fülle gibt es natürlich Lücken.
Es ist mir auch ganz wichtig, dass diese Mindmap nicht ein gedruckter Katalog im Moment ist, sondern eine Internetplattform. Also es ist eine Form von Wikipedia, die auch sich ständig erweitern kann, verändert werden kann, ergänzt werden kann, korrigiert werden kann. Und so ein Archiv soll eben auch als lückenhaftes Archiv dargestellt werden und nicht als fertig kategorisierte Radiokunstgeschichte. Das ist ganz wichtig, dass es wachsen kann.
Um die knapp 200 in der Ausstellung zusammengetragenen Stücke zu hören, benötigt man ein ausleihbares Empfangsgerät mit Touchscreen. Im weitläufigen Foyer des HKW kann man damit durch die eigenen Bewegungen im Raum auf Spurensuche gehen.
Da hängen einfach Transmitter und wenn man sich denen nähert, dann ploppt ein Stück auf und wenn man wieder weggeht, dann verschwindet es wieder im Ätherrauschen. Und so sucht man sich seine Stücke und wechselt, wenn man will, die Programme. Und ich kann auch auf den Knopf drücken und sagen, das Stück, das will ich mir merken, bewusst, weil es mir besonders gefällt oder ich möchte später wissen, was das ist. Und dann kann ich mich im Raum irgendwo hinsetzen und auf Archivmodus im Telefon wechseln und dann kann ich mir wie eine Art Playliste meine Sammlung anhören.
Den Raum mit den von der Decke an Schnüren herabhängenden Transmittern hat der türkische Künstler und Musiker Cevdet Erek gestaltet. Von einem Turm strahlen drei gerichtete Lautsprecher dezente und atmosphärische Sounds in den Raum.
This tower, in a way symbolically, it's kind of a salute to all the radio tower that we are used to.
Dieser Turm grüßt gewissermaßen symbolisch all die Radiosendetürme, die wir kennen, und steht gleichzeitig für die kleineren Türme, die heute für Mobilfunk benutzt werden. Die Technik mit den herabhängenden Schnüren passt sich jedem Raum an. Es geht nicht darum, Farben ins Spiel zu bringen oder Wände zu verändern. Es gibt nur einen visuellen Eindruck der Transmitter und von der Technik, um sie zu installieren.
Das Erkunden der radiophonen Arbeiten passiert alleine unterm Kopfhörer. Am HKW ist allerdings auch der Diskurs ein wichtiges Element. Das dreitägige Begleitprogramm »Der Ohrenmensch« eröffnet die Ausstellung. Kuratiert haben es der Dramaturg und Regisseur Janek Müller und die Literaturwissenschaftlerin Katrin Klingan.
Im Ohrenmensch haben wir versucht, so einige markante Momente zu nehmen, von denen wir glauben, dass es einfach interessant ist, gemeinsam mit Künstlern dem nochmal nachzuspüren, was sind die politischen Räume in der Radiophonie, was passiert jetzt durch die Digitalisierung, was könnte eine Schnittmenge sein zwischen dem Algorithmischen in der Digitalität und all dem, was uns das Radio in seiner klassischen Form sozusagen hinterlassen hat.
Ein fünfteiliges radiophones Funkkolleg geht solchen Fragestellungen nach. Bei einem der Panels sind die Beschaffenheit von Klangarchiven und das Hörgedächtnis Thema. An ihm ist auch die französische Klangkünstlerin Marie Guérin beteiligt. Sie hat sich mit den Gesängen von Häftlingen beschäftigt, die der Sprachwissenschaftler Wilhelm Dögen 1915 in deutschen Kriegsgefangenenlagern gemacht hat. Guérin untersucht die Echos dieser Klänge und lässt sie mit zeitgenössischen Stimmen in einen Dialog treten.
Tag und Nacht höre ich die Vögel singen. Trällern und zwitschern in Baumeshöhe.
Radiophonic Spaces ist eine vielschichtige Bestandsaufnahme der Radiokunst. Zu einer Zeit, in der sich das Hören nicht zuletzt durch Kopfhörer verändert. Wie viel Spaß das Hören machen kann und dass es manchmal auch einiges über gesellschaftliche Entwicklungen verrät, lässt sich in den nächsten Wochen im HKW überprüfen.
Paul Paulun über die Ausstellung Radiophonic Spaces, die in Berlin und Basel zu sehen ist. Im Haus der Kulturen in Berlin, dem HKW, ist die Ausstellung noch bis zum 10. Dezember zu erleben. Die Welt als Klang zu begreifen und diesen aufzuzeichnen, das ist Idee und Anspruch des Labels Grün Recorder, das sich auf sogenannte Field Recordings spezialisiert hat. Als Field Recordings bezeichnet man ganz schlicht Aufnahmen von Natur- und Umgebungsgeräuschen. Grün Recorder demonstriert, dass Feldaufnahmen nicht nur interessante Sounds dokumentieren, sondern auch philosophische und ökologische Fragestellungen thematisieren können. Ein Beitrag von Raphael Smarzoch.
Für mich ist das schon auch das Aufgreifen von Geräusch. Geräusche sammeln, das ist für mich das Erste, was mir da in den Gedanken kommt. Das ist so für mich der Prozess, der Field Recording schon bezeichnet.
Lasse Marc Rieck nimmt Field Recordings auf, sogenannte Feldaufnahmen. Mit einem Mikrofon und Aufnahmegerät geht er auf Geräuschfang, etwa auf Helgoland. Dort verbrachte er mehrere Wochen, um den Sound der Nordseeinsel aufzunehmen. Das Meer, den Wind und die Tiere, wie zum Beispiel diese Kegelrobbe.
Ja, die Kegelrobben, ich habe sie zu allen Jahreszeiten auf der Insel aufgenommen. Und zu der Zeit hatten die Jungtiere gerade draußen. Und da ist man natürlich, so wie wir das auch bei unserer Gattung kennen, etwas nervöser und aufmerksamer. Und das waren die auch. Das heißt, ich kann da nicht auf eine gewisse Nähe gehen und die stören, sondern ich habe dann mich hingelegt und habe da auch wirklich stundenlang gewartet, bis die mit den Gezeiten sozusagen auch den Strand hochrobben langsam. Und robbten dann so links und rechts an mir langsam vorbei.
Erschienen sind diese Klänge auf dem Label Grün Recorder, das Lasse Marc Rieck seit 2003 zusammen mit Roland Enzin betreibt. In einer Auflage zwischen 300 und 1000 Stück veröffentlicht das in Frankfurt beheimatete Label Sounds aus unterschiedlichen akustischen Kontexten. Roland Enzin:
Das können Maschinen sein, das kann Stadtlärm sein, das kann aber auch natürliche Geräusche sein, organische Geräusche aus der Natur. Und entweder durch Tiere entstehen, durch Pflanzen, Lebewesen im Allgemeinen. Das sind so das Spektrum, woraus eigentlich Feldaufnahmen entstehen.
Hier tönt kein Synthesizer, sondern ein Eisberg. Der Klangkünstler Andreas Bick hat den singenden Eiskoloss in der Antarktis mit Unterwassermikrofon bei der Kollision mit einer Schelfeiskante aufgenommen. Unhörbares hörbar machen. Das ist das Motto der auf Grünrekorder dokumentierten Klangforschung, die immer wieder die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft überschreitet. So wie auch die Arbeit Water Beetles of Pollardstown Fen von Tom Lawrence. Seine Field Recordings geben Einblicke in eine verborgene akustische Welt. Mit speziellen Mikrofonen ist es Lawrence gelungen, Wasserkäfer bei der Stridulation aufzunehmen, einer Form der Kommunikation, die bei Insekten auftritt. Die Tiere reiben dabei bestimmte Körperteile aneinander und produzieren so Geräusche, die der Verständigung dienen.
Ja, es ist diese Faszination auch für was, was sonst unhörbar ist, was eben der Tom Lawrence jetzt zum Beispiel bei der Arbeit Water Beetles of Pollardstown Fen in Irland in so einem Bioreservat aufgenommen hat, in einem unberührten Sumpf.
Nur wenige Menschen gelangen an diesen Ort und kommen in den unmittelbaren Genuss dieser Klangwelt. Field Recordings öffnen für Lasse-Marc Rieck und Roland Enzin Portale in fremde Dimensionen. Die beiden Labelmacher verstehen Feldaufnahmen als akustische Reiseführer, die es ermöglichen, unbekannte Territorien zu erkunden, ohne selbst dagewesen zu sein. Hinter dieser Haltung verbirgt sich auch ein ökologischer Gedanke.
Die Idee, dass wenige an einen Ort fahren, um den erfahrbar zu machen, sodass nicht alle dahin müssen.
Es ist auf jeden Fall auch immer paradox, weil selbst Field Recordings sammeln heißt eben auch Umwelt verschmutzen, weil man eben Orte besucht, wo man halt nur mit dem Flugzeug hinkommt oder so. Aber es reicht vielleicht, wenn das einer tut.
Field Recordings als eine Form des Umweltschutzes, als ein politisches Mittel, um auf ökologische Probleme hinzuweisen. Dieses Ziel verfolgt der Klangkünstler Michael Ernieto mit der Arbeit Dark Sound. Er dokumentiert im Regenwald von Ecuador die Ausbreitung der Ölindustrie und deren zerstörerische Auswirkungen auf die dort lebenden Menschen und ihre Umwelt. Aufnahmen von unberührter Natur werden mit akustischen Verschmutzungen kollagiert, dem Brummen von Ölpumpen und Stromgeneratoren.
Geräusche verschwinden und kommen nie wieder.
Field Recordings halten einen Augenblick in der Zeit fest. Sie gleichen klingenden Fotografien, die vom Aussterben bedrohte Sounds in einer für die Ewigkeit tönenden Momentaufnahme abbilden. Michael Ernietos Klangausflüge in den ecuadorianischen Regenwald werden vielleicht in Zukunft als nostalgische Tondokumente einer unberührten Natur gehört werden, nachdem sie von großen Ölkonzernen vollständig gerodet wurde. Der britische Medienkünstler Michael Lightbourne setzt Field Recordings auch zur historischen Dokumentation ein. In Sounds of the Projection Box erkundet er den Wandel von analogen zu digitalen Filmprojektoren. In dem Stück Breaking Down the Thing nimmt er die Präparation des Filmprojektors durch den Vorführer auf. Eine Tätigkeit, die durch die Digitalisierung des Kinos nahezu vollständig verdrängt wurde. Über 200 Aufnahmen sind auf Grünrekorder erschienen. Aufgeteilt sind sie in drei verschiedene Kategorien: Field Recordings, Soundscapes und Soundart, wobei der Schwerpunkt auf klassischen Field Recordings liegt. Darunter versteht man weitestgehend unbearbeitete Feldaufnahmen. Dennoch geht viel Planung in die Konzeption dieser Aufnahmen ein. Lasse-Marc Rieck vergleicht dies mit der Arbeit eines Komponisten.
Was für Mikrofone habe ich mit? Wie hören die bzw. wie zeichnen die auf? Wie stelle ich sie auf? Wie lange nehme ich auf? Eine Sekunde oder 10 Stunden? Nehme ich Mono auf oder 10-kanalig? Und da fängt für mich schon eine Entscheidung an, die kompositorisch ist.
Und der Wunsch, den Hörer wieder zum aufmerksamen Hinhören zu animieren in einer Welt, die mittlerweile durch visuelle Medien dominiert wird. Grünrekorder verfolgt die pädagogische Absicht, nicht nur das Hören wieder zu einem wesentlichen Bestandteil der Umwelterfahrung zu machen, sondern die Aufnahme von Field Recordings auch als eine Form von demokratischer Kunstpraxis zu vermitteln. Jeder kann auf die Suche nach Klängen gehen, eine akademische Vorbildung ist dafür nicht notwendig. Für erste Experimente reicht auch die Aufnahmefunktion eines Smartphones und die Bereitschaft, die Ohren wieder zu öffnen.
Hört doch mal hin, wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid oder durch den Wald. Hört einfach hin und vielleicht findet ihr da auch was ganz Exotisches. Das muss nicht immer der Urwald sein.
Raphael Smartzoch stellte das Label Grünrekorder vor. So viel für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.